NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
12. Januar 1896. Der Geburtstag des amerikanischen Psychologen David Wechsler.
Geige lernen mit 4 Jahren.
Wolf doesn't speak German. Kein Deutsch. He only understands English.
Spätestens mit 5 Jahren in den Englischunterricht. Und wenn die Zeit noch reicht, Ballett, soweit die kleinen Füße tragen. Fördern, fordern, forcieren. Viele Kinderzimmer werden zum Trainingscamp auf der Suche nach der Hochbegabung. Die Weichen wollen früh gestellt werden. Und so ist der Bremer Professor Dr. Franz Petermann ein gefragter Ansprechpartner.
Mich ruft jemand an und sagt, oh, ich glaube, ich habe ein hochbegabtes Kind. Und dann frage ich, ja, wie alt ist das Kind denn? Ja, 3,5.
Und dann muss Franz Petermann die ehrgeizigen Eltern erst einmal enttäuschen.
Nein. Hochbegabung können Sie mit 3,5 oder 4 Jahren nicht feststellen. Da ist Intelligenz, auch das Messen von Intelligenz, noch viel zu variabel.
Franz Petermann ist Direktor des Zentrums für klinische Psychologie an der Universität Bremen und beschäftigt sich mit der Entwicklung von Intelligenztests. Eine Arbeit, mit der man sich nicht nur Freunde macht.
Frage 1. Bilden Sie aus diesen Wörtern passende Analogien? Bein, Hitze, Sturm, frostig, Nacht, Feucht, Wind, Stuhl, Kälte. Die Zeit läuft.
Wir müssen uns nochmal in Gedächtnis rufen. Intelligenztests sind Leistungstests. Vielleicht sind sie deswegen auch nicht so ganz beliebt.
Und doch sind sie sinnvoll und hilfreich, sagt zumindest Franz Petermann.
Ich glaube, dass die Intelligenztests eine riesige Bedeutung haben. Heute wie auch vor 20 oder 30 Jahren. Ich glaube sogar, dass die Bedeutung zunimmt, weil in einer Zeit, wo Dinge immer relativer werden, braucht man ein Urmeter der Psyche. Und für mich ist der Intelligenztest das Urmeter der Psyche.
Mit diesem Plädoyer steht der Bremer Wissenschaftler in der Tradition von David Wechsler. Der US-Psychologe, geboren am 12. Januar 1896, heute vor 120 Jahren, gilt als der Pionier der Intelligenzerforschung.
Über letztendlich 20 Jahre, bis zum Jahr 1939, hat er gebraucht, um seinen ersten Intelligenztest zu entwickeln. Aus der praktischen Notwendigkeit ist dieser Intelligenztest entstanden, um Handwerkszeug der Psychologie in die Hand zu geben.
Kein anderer Test hat in der Folge so viel Verbreitung gefunden wie der Wechsler-Test. Er gilt bis heute als der bedeutendste, aber er war nicht der erste Ansatz, Intelligenz zu messen. Den gab es Anfang des 20. Jahrhunderts in Frankreich. Der Psychologieprofessor Detlef Harost.
Das französische Bildungsministerium hat, Binet heißt der Forscher, den Auftrag gegeben, ein Instrumentarium zu entwickeln, um Kinder, die Schwierigkeiten in der Schule haben, frühzeitig zu identifizieren. Nicht um sie auszusondern, sondern um ihnen besondere Hilfen und Unterstützung zu geben. Und da ist der erste klassische Intelligenztest entwickelt worden.
Zudem war das die Geburtsstunde des IQ, des Intelligenzquotienten. Binet entwickelte dafür eine einfache Bruchrechnung. Die Formel?
Intelligenzalter durch Lebensalter mal 100.
Entsprachen die Testergebnisse dem Alter, waren Intelligenz und Lebensalter identisch, lag der IQ bei 100. Übertrafen die Fähigkeit des Kindes den Durchschnitt seiner Altersgenossen, stieg der IQ. Lagen sie darunter, sank der IQ. Aber das Verfahren hatte einen Haken.
Weil dieses Konzept eigentlich nur auf Kinder anwendbar ist und nicht für Erwachsene. Wir können nicht sagen, ein 38-Jähriger muss diese Leistung erbringen können und das ist eigentlich eher die Leistung, die ein 36-Jähriger kann oder andersrum gedacht, das muss eigentlich ein 42-Jähriger können. Da funktioniert das Konzept nicht mehr.
Sagt der Neuropsychologe Professor Josef Kessler. Aussagekräftige Tests für Erwachsene gab es zu Beginn des 20. Jahrhunderts nicht. Ein Dilemma, vor dem auch der US-amerikanische Psychologe David Wechsler stand.
Wechsler hat 1917, wie die USA in den Ersten Weltkrieg eintraten, als Militärpsychologe gearbeitet und hat als junger Assistent Intelligenz gemessen bei den Rekruten und hat dabei festgestellt, die Tests messen ja eigentlich gar nichts.
Nichts passte. Negative Testergebnisse widersprachen der offensichtlichen Leistungsfähigkeit. Resigniert stellte Wechsler fest:
Ich kann gar nicht richtig unterscheiden, sind die für bestimmte Aufgaben geeignet oder ungeeignet. Aus dieser Frustration heraus hat er sich intensiver mit Intelligenzmessung beschäftigt.
Wechsler beobachtete, sammelte Daten und formulierte schließlich eine einfache Grundannahme.
Intelligenz ist normal verteilt in der Gesellschaft. Es gibt eine mittlere Intelligenz, die nennen wir 100. Und dann streut die Intelligenz um ein bestimmtes Maß nach oben und unten in gleicher Weise. Und aufgrund dieser Annahme konnte er ein Modell entwickeln, wie man Intelligenz in Zahlen umsetzt. Die meisten Menschen liegen in dem Bereich zwischen 84 und 115, 116 IQ-Punkten.
Spricht man heute vom IQ, meint man also gar keinen Quotienten mehr, sondern misst seit Wechsler die Abweichung vom Mittelwert.
Und diese Normierung des Intelligenzbegriffes, das ist eigentlich seine Leistung. Und das hat sich durchgezogen seit 1939 bis heute, dass wir dieses Modell, Intelligenz um die 100, nach wie vor so praktizieren. Wir wissen, die Hochbegabten, die beginnen bei 132. Das ist eine Normierungsaufgabe gewesen.
Aber Wechsler hatte auch erkannt, dass die gängigen Tests einseitig sprachlich-logisches Denken bewerteten. Ein offensichtlicher Mangel, weil sie dabei die sogenannten bildungsfernen Milieus benachteiligten.
Intelligenztests sind unfair, wenn sie nur sprachgebunden sind.
Entsprechend erweiterte Wechsler das Testverfahren.
Wechsler hat sich von seiner Grundanlage auf zwei Intelligenzbereiche spezialisiert. Das eine, das kennen wir alle, das ist das Verbale. Und das zweite war für ihn, und das war eigentlich auch ein revolutionärer Akt, die Handlungsintelligenz. Das heißt, die praktische Intelligenz, die nicht sprachgebunden ist.
Und wer jemals einen Wechsler-Intelligenztest gemacht hat, wird sie kennen.
Das sind die berühmten Mosaike, die man legt, wo man zwar klug denken muss, aber man braucht andere Vorstellungen, räumliches Vorstellungsvermögen, nicht nur sprachliche Kompetenz. Und die Erweiterung von der sprachlichen Kompetenz in die Handlungskompetenz, das ist zweifellos auch ein Verdienst von Wechsler gewesen, und zwar ziemlich von Anfang an.
In den 50er Jahren überarbeitete der Hamburger Psychologe Kurt Werner Bondy die Tests für die Bundesrepublik. Seitdem benutzten Kinder- und Jugendpsychologen wie Franz Petermann den sogenannten Hamburg-Wechsler-Intelligenztest für Kinder, kurz HAWIG. Darüber hinaus sind die Wechsler-Tests heute weltweit Standard bei der Intelligenzerfassung. Weltweit gab und gibt es aber auch immer wieder Kritik an den Tests und dem damit verbundenen Intelligenzquotienten.
Der Mensch neigt dazu, vereinfachte Kennwerte als leicht wahrnehmbar, leicht merkbar und auch leicht verwertbar aufzunehmen,
sagt der Wiener Psychologe Klaus Kubinger.
Der IQ, der sogenannte Intelligenzquotient, stammt aus einer Zeit, in der man dachte, man kann tatsächlich mit einer einzigen Zahl die intelligenten Fähigkeiten einer Person beschreiben.
Zudem verrät eine solche Fixierung so gut wie nichts über den Charakter eines Menschen.
Der Intelligenzquotient selber, der sagt nicht, wie fleißig einer ist. Der sagt auch nicht, wie sozial verträglich einer ist. Der sagt nur, wie gut er mit bestimmten abstrakten Aufgaben umgehen kann.
So der Psychiatrieprofessor Manfred Spitzer. Der IQ hat es schwer. Er gilt als vage Maßeinheit, auch weil die Bezugsgröße Rätsel aufgibt. Meter messen Entfernung, Grad den Winkel, aber was bitte misst der IQ genau? Die Intelligenz bleibt letztlich immer ein Konstrukt, dehnbar mit viel Raum für Interpretation.
Emotionale Intelligenz,
soziale Intelligenz,
körperliche Intelligenz,
musische Intelligenz,
fluide Intelligenz,
kristalline Intelligenz,
spirituelle Intelligenz.
Die moderne Psychologie entwirft immer neue Varianten der Intelligenz. Höchste Zeit, sich zu begrenzen, findet Professor Franz Petermann.
Es hilft uns auch in der Wissenschaft wenig, wenn wir Begriffe zu vielfältig verwenden. Also ich bin für die strengere Definition.
Die da lautet:
Intelligenz ist eine umfassende Fähigkeit des Menschen, und die definiert sich über die Merkmale zweckvoll zu handeln, vernünftig zu denken und wirkungsvoll zu handeln.
Hier zitiert der Bremer Psychologe.
Das ist Wechsler Original 1944. Ich selbst finde die Ausweitung des Intelligenzbegriffes auf alle Lebensdimensionen ganz schwierig. Wie packe ich ein Problem an und wie gut kann ich ein Problem lösen? Das muss letztendlich die Kernsubstanz des Intelligenzbegriffes sein.
Gleichwohl haben neue Forschungen das Intelligenzmodell aus Wechslers Zeiten moderat erweitert. Was neben der sprachlich-logischen und der Handlungskompetenz dazugehört, erklärt der Erfurter Psychologieprofessor Ernst Hani.
Es gibt hier ein neues Konzept, das heißt Arbeitsgedächtnis. Und die Frage ist, wie viele Elemente kann dieses Arbeitsgedächtnis denn speichern? Wie viel kann man hier verarbeiten? Unter Arbeitsgedächtnis versteht man einfach die Summe der Prozesse, die gegenwärtig in meinem Bewusstsein ablaufen. Und da meinen einige Leute, die Kapazität, also wie viele Elemente ich gleichzeitig unterbringe, das ist doch ein wichtiger Indikator für Intelligenz.
Ich denke, man versucht heute, neuropsychologische Aspekte mehr in den Vordergrund zu rücken. Man versucht also Informationsverarbeitung, Arbeitsgedächtnis, das sind alles Aspekte, die Wechsler in der Form noch gar nicht vorwegnehmen konnte, in die Wechsler-Tests zu integrieren. Wechsler ist ja 1981 gestorben, aber es gab immer eine Gruppe von Forschern, die um Wechsler die Tests weitergeführt haben.
Dabei hat sich im Rahmen der Intelligenzerforschung eine Erkenntnis immer mehr durchgesetzt.
Intelligenz ist einer der Faktoren, der relativ robust gegen soziale Einflüsse ist. Es ist eine sehr stark ausgeprägte Dimension des Menschen, die extrem stabil ist. Sie ist nicht so stark von sozialen Einflüssen abhängig, wie man es vermutet.
Man darf sich die individuelle Intelligenz vorstellen wie einen mentalen Maschinenpark mit stabiler Leistung. Wie dann diese Maschinen geölt und gepflegt werden, macht den Unterschied. Professor Manfred Spitzer.
Man bekommt den IQ sozusagen in die Wiege gelegt. Es ist auch ein Geschenk, das mit einer gewissen Verantwortung kommt. Intelligenz alleine nützt erstmal gar nichts. Man muss sie eben auch ausbilden und man muss mit ihr was machen.
Es bleibt dabei die Preisfrage, welche Maschine im genetischen Bausatz ist belastbar, welche hat die geringere Leistung? Franz Petermann.
Wir haben sicherlich verdeckte kognitive Potenziale, die erst durch ein differenziertes Intelligenzprofil erschlossen werden. Die sieht man nicht auf den ersten Blick. So gesehen sind Intelligenztests Entwicklungshelfer von Kindern und Menschen überhaupt.
Das ist im Sinn von David Wechsler. Der wollte mit seinen Tests keine Selektion. Es ging ihm um die individuelle Eignung und Förderung.
Wir können nicht alles gleich gut. Intelligenztests helfen uns, ein bisschen Ordnung in die Vielfalt des Lebens zu bringen. Aus der Analyse der Stärken und Schwächen muss dann eine Empfehlung kommen für Beschulung, für Förderung, für Beruf, für Dinge, wo ich vielleicht die Finger weglassen soll und andere, die ich mit Energie ausbauen soll.
Professor Petermann weiß, wovon er spricht. Er hat seine ganz eigene Erfahrung mit dem Wechsler-Test gemacht.
Ich war am Anfang in der Grundschule auf einem Dorf in Süddeutschland in der 4. Klasse und war der Beste im Rechnen. Aber ich konnte nicht lesen und schreiben.
Damals ein klarer Fall für die Sonderschule.
Zum Glück gab es im Jahre 63 schon Schulpsychologen in Baden-Württemberg.
Die machten einen Intelligenztest mit überraschendem Ergebnis für einen Jungen, der nicht lesen und schreiben konnte.
Und dann kam heraus, die Intelligenz ist sehr hoch.
Aber irgendwas konnte nicht stimmen.
Ich hatte einen angeborenen Sehfehler und war ein scheues Kind und habe deswegen erst mit 9,5 lesen und schreiben gelernt. Ohne Intelligenztest hätte man niemals herausgefunden, dass ich diese kognitiven Potenziale habe. Und das war der Harvick, der 1956 in Deutschland erstmal auf den Markt kam. So gesehen hat in meinem Leben der Intelligenztest verhindert, dass ich auf die Sonderschule kam und Psychologieprofessor wurde.
Im Zeitzeichen erinnerte Jörg Beutner an David Wechsler, der am 12. Januar 1896 geboren wurde. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.